Ciao, sono Kevin Alone in Marketing. Oggi parlo di Marketing B2B con Ida Mariotti. Auf Deutsch übersetzt. Hallo, hier ist Kevin Alone Marketing. Ich rede heute über B2B-Marketing mit Ida Mariotti. Kevin Alone Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Wir reden also heute einmal drüber, wie ist's denn ums B2B-Marketing bestellt? Ja, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gemacht hier im Podcast, aber ich betrachte ja gerne Themen aus verschiedenen Blickwinkeln. Ein Blickwinkel ist von Malen nach Zahlen zum Wachstumstreiber. Ich sage jetzt aber erstmal ciao, Ida, grüß dich, schön, dass du den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast. Stell dich doch gern einmal vor und sag mir dann, ob ich das Ganze auch richtig auf Italienisch gesagt habe.
Ciao, Kevin. Ja, du hast das sehr richtig gemacht. Das war eine coole Einführung, fühle ich mich schon sofort wohl. Ja, ich freue mich riesig, hier bei dir zu sein im virtuellen Studio. Heute bist du eben nicht allein im Marketing, heute begleite ich dich und nehme ich dich und unsere Zuhörer gerne in meine Welt, in die B2B-Marketing-Welt. Hier bin ich seit über 18 Jahren unterwegs. Ich war in unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Positionen, aber die meiste Zeit als Marketingverantwortlicher in der Industrie und im Mittelstand. Ich hatte auch das Glück, 1,5 Jahre bei einem Startup im SaaS-Bereich als Field Marketing unterwegs zu sein. Und da habe ich auch unheimlich viel gelernt. Und als Experte in diesem Bereich habe ich auch eine Vision. Und ich sage mal, also meine Vision ist, dass die Marketingabteilung, die Kommunikationsabteilung im B2B von Kostenstelle zu Wachstumstreiber wird, von Malen nach Zahlen, wie ich das nenne, zu Partner auf Augenhöhe von Geschäftsführung, von Produktentwicklung, vom HR, vom Vertrieb. Und ja, in den 18 Jahren habe ich immer wieder bemerkt, dass diese Vision schon ein Stück weit weg ist von der Realität und deshalb setze ich mich dafür ein, dass das sich ändert und versuche ich mit meiner Arbeit da eine Entwicklung reinzubringen und nach vorne zu, das B2B-Marketing nach vorne zu bringen, sozusagen.
Also nicht nur bunte Bildchen und die neueste Produktbroschüre und wir machen mal die Website schön und ach übrigens, ich hätte gern den Banner nicht links, sondern rechts, sondern wirklich auf Augenhöhe mit Sales, mit HR, mit Produkt, mit Geschäftsführung zu arbeiten, an strategischen Dingen zu arbeiten und gemeinsam das Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau, das ist genauso richtig. Also ich sage mal, warum Malen nach Zahlen? Weil wir oft so, genauso wie eine Malen nach Zahlen Vorlage, uns in kleinen Räumen bewegen, also mit wenig Freiheit, in Räumen mit Zahlen versehen. Das muss grün, das muss gelb, das muss weiß, aber ohne wirklich auch, wie du gesagt hast, diesen strategischen Ansatz, was wollen wir denn überhaupt erreichen und wie erreichen wir das und dass das Marketing auch die Zeit hat, diese Strategie eben zu arbeiten und nicht wie Feuerwehrmänner von rechts nach links zu, also Brände zu löschen sozusagen und zu dem zu laufen, der am lautesten schreit, also das ist dieses Strategische, was sehr oft fehlt. Die Zeit fehlt dafür, das Verständnis fehlt dafür. Was muss Marketing können im Unternehmen und was muss es dürfen auch überhaupt?
Wie hast du angefangen? Also du hast ja gesagt, vor 18 Jahren, wie hast du das B2B-Marketing erlebt? Das war ja, warte mal, 2,24 minus 18, jetzt wird es dünn. 14,4,26.
Ja, richtig? Ich habe so ungefähr in 2005 angefangen, also bei einem großen Konzern, aber bei einem Tochterunternehmen sozusagen in ein sehr technisches Umfeld, also Industriekeramik war mein Thema damals. Und ja, ich habe immer, also eingestiegen bin ich im Grunde genommen in die Kommunikation, wenn man so will, in die P für Promotion, wenn wir an die vier Ps vom Marketing denken. Und so war es dann sehr oft auch später, weil ja, oft wird eben so Marketing verstanden, eben mach mir ja, wie du gesagt hast, eine schöne Präsentation und in 2 Monaten haben wir eine Messe, mach mir ja einen schönen Messestand und da haben wir eine schöne Maschine in der Produktion, mach mir ja ein Chiller-Konzept, aber ohne Hand und Fuß, sage ich mal so. Und so habe ich angefangen, also ich habe ein MBA im internationales Marketing gemacht und das war ein bisschen so meine, denke ich, meine Basis, die mir geholfen hat, auch ein bisschen strategisch das Thema anzugehen. Ich kann mir zum Beispiel noch sehr gut erinnern, wie Marketing definiert worden ist damals. Und das ist für mich immer noch die beste Definition von Marketing, also als marktorientierte Führung des Unternehmens. Und beinhaltet für mich 2 Aspekte, wo ich sage, zum einen muss ich den Markt kennen, in dem ich mich bewege. Und das ist so banal, es klingt, so schwierig ist es in der Realität umzusetzen. Also ich muss meine Kunden kennen, aber nicht nur die, ich muss die Bedingungen auf dem Markt kennen, die gesetzliche Lage, die gesellschaftliche Trends, meine Wettbewerber muss ich im Blick haben. Und ja, oft ist es so, wir entwickeln zum Beispiel Produkten, aber haben wir gar nicht davor uns gefragt, ob es überhaupt die Produkte gebraucht werden, ob es jemand Interesse dran hätte, die zu nutzen oder einen Mehrwert davon hätte. Und dann hast du die Entwicklung, die eben dich als Marketing vor vollendete Tatsache beziehungsweise vor fertig entwickeltes Produkt und du musst dann ins Markt rennen und das Produkt bewerben und hast gar nicht mehr die Möglichkeit, das zu hinterfragen überhaupt. Und das sind dann, wo ich sage, sind nicht die besten Voraussetzungen, um eben Marketing erfolgreich zu betreiben. Und das ist, ja.
Ja, also ich meine, es ist ja so, wie du sagst, ne? Also auch zu meinen Anfängen, und das war ein bisschen später, war das ja dann auch so, ne? Du betreibst Marketing ohne Sinn und Verstand und bewirbst Produkte an eine Zielgruppe, die du nicht kennst. Von Produkten, wo du nicht mal weißt, dass der Kunde sie nicht braucht. So. Und da ist es doch dann schon schwierig, ja. Und gerade wenn du im B2B-Sektor bist, ich meine, im B2C ist es ja nochmal was anderes. Ich meine, da hast du eine viel breitere Zielgruppe, ja. Was machst du da mittlerweile? Holst du dir irgendwelche Grinsebacken, die 5 Minuten lang dein Produkt grinsen in die Kamera halten? Das kannst du ja im B2B nicht machen. Kein Mensch kriegt eine Heidelberger Druckmaschine auf die Schulter, wo es dann heißt, ach, guck mal, schön. aber das war ja dann nochmal schwieriger, dann im B2B, gerade bei den Anfängen. Ich meine, was hast du gemacht? Ja, Online-Marketing jetzt vor 18 Jahren war ja noch nicht das, was es heute ist. Also hast du mit Messen agiert und hast halt da versucht, Marketing zu betreiben und hast halt wirklich Broschüren gemacht, aber das war halt trotzdem ohne Sinn und Verstand. Und gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, die eine spitze Zielgruppe haben, eben weil wir im Business-to-Business-Sektor sind, ist es doch umso essentieller, dass man weiß, wie du wen ansprichst, mit welchem Sprachgebrauch, mit welchem Sprachgepflogenheiten und auch mit welchem ja, wissenschaftlichem Sprech. Und wenn ich das so raushöre, das war vor 18 Jahren ein bisschen chaotischer, oder?
Ja, das war definitiv chaotischer, aber ich meine, also ich denke, klar, wir entwickeln uns weiter. Wir haben im Marketing immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Tools, aber die Grundsatzarbeit, die wir machen müssen wir machen. Also vor 18 Jahren genauso wie heute. Und da ist es so klar, einige Firmen sind weiter, definitiv, auch weil das Marketing, glaube ich, als Studium auch jetzt mehr und mehr sich etabliert hat. Also vor 18 Jahren, wie gesagt, ich habe ein MBA gemacht, aber zu meiner Studienzeit gab es noch keine dezidierte Studiengang jetzt für Marketing beispielsweise. Deshalb es entwickelt sich vieles, was ich sagen will, ist es aber trotz allem, ist es bei vielen dieser Stellenwert vom Marketing noch nicht so richtig angekommen. du hast mehr Mittel, aber die Grundarbeit, eben sich die Frage zu stellen, was will ich damit erreichen, anzufangen bei der Unternehmensstrategie, was wollen wir als Unternehmen erreichen, die Ziele runterzubrechen in den jeweiligen Abteilung, Produktebene, Vertriebsebene und dann auf Basis dieser Ziele dann die Marketingstrategie auszurichten. Es ist eine Grundarbeit, also zu kennen, den Markt zu kennen, die typische SWOT-Analyse und so, die gibt es seit immer. Aber ob wir die jetzt wirklich nutzen und richtig nutzen, in der richtigen Reihenfolge, das ist eben die Frage und das ist eben, was ich auch tagtäglich merke. Deshalb habe ich nochmal diese Definition gebracht, also marktorientiert ist ein Punkt, der zweite Punkt ist Führung, marktorientierte Führung, das heißt, das Marketing hat sich einen Platz in der Führung des Unternehmens verdient, aber das ist noch nicht die Realität bei allen Firmen. Wir agieren immer noch als interne Berater, sage ich mal, und sagen, wir hätten das gerne gemacht und würden wir das so und so empfehlen. Aber letztendlich, die finale Entscheidung liegt bei den wenigsten Firmen im Marketing. Da muss nochmal entweder der Vertrieb oder die Geschäftsleitung drüber. Und oft wird das dann doch nicht gemacht. Und das sind dann keine gute Voraussetzungen, damit das Marketing irgendwie auch einen Beitrag zum Wachstum leistet. Dann leistet eben einen Beitrag zum Außenwahrnehmung, wenn man so will, und zu schönen Präsentationen und schöne Broschüre, aber mehr ist es auch nicht. Dann ist es kein Wunder, dass man nur Geld rausschießt und dass man nur als Kostenstelle betrachtet wird. Und das ist das Gleiche. Also aus meiner Erfahrung und Perspektive, es hat sich in den Jahren einiges getan, aber nicht genug und nicht so viel, wie das Wachstum jetzt an Tools und an Möglichkeiten, die man im Marketing hat.
Ja, du hast ja auch mittlerweile auch andere Ansätze und andere Möglichkeiten. Also mit den Jahren kam ja dann auch die Digitalisierung ins Spiel. Ja, und jetzt hast du ja auch, gerade was auch im B2B angeht, Tools zur Hand, die es dir zumindest mal vereinfachen, in strategischen Bahnen zu denken. Also ich nenne jetzt nur mal als Beispiel die Bayer-Persona. Das sollte eigentlich mittlerweile jedem ein Begriff sein, aber irgendwie hat sie trotzdem nicht jeder. Und nein, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, es gibt nicht die eine Persona, sondern es gibt sehr viele Personas. Was ist das? Nur mal kurz zusammengefasst. Es ist eine Idealvorstellung eines idealen Kunden. Und nein, es ist nicht nur, wer ist es und wo wohnt er und hat er einen Hund und was fährt er für ein Auto und was hat er für eine Schuhgröße, sondern es ist halt wirklich eine detaillierte Beschreibung im Sinne von, was für Probleme hat er, was für Herausforderungen hat er und welchen Herausforderungen steht er denn bevor in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Das ist so das eine. Wo sucht er denn momentan? Ja, sucht er also nach Lösungen zu seinem Problem? Sucht er vornehmlich in Foren? Sucht er in Zeitschriften, in Fachmagazinen? Keine Ahnung, TV-Sendungen auf YouTube oder dann doch eher in Blogs und in Newslettern und auf Social Media? Ja, wenn ja, welche Kanäle bespielt er? Wo ist unsere Zielgruppe? Wie erreichen wir die Zielgruppe? Das ist alles ein strategisches Feld, was das Marketing bedienen soll. Wir gehen hier in die Marktforschung. Wir bedienen uns dem sogenannten Field Research und auch dem Desk Research. Also Field Research ist, geh raus und frag die Leute. Ja, mittels eines Fragebogens. Geh auf die Straße, frag sie, frag die Kunden, frag ehemalige Kunden, frag zukünftige Kunden. Dann Desk Research, also andere, also Daten, die für einen eigentlich anderen Zweck erhoben wurden, für den jetzigen Zweck neu zu interpretieren. Man muss ja nicht ständig das Rad neu erfinden. Aber das sind halt so zwei Methoden, Marktforschung, ja, also Field Research, Desk Research, da zumindest schon mal einen Anhaltspunkt zu bekommen für eine Buyer-Persona, aber auch schon für eine Customer Journey. Hast du noch was hinzuzufügen? zu dem, was ich gerade eben so gesagt habe.
Ja, ich finde, die Bayer-Persona ist definitiv ein super gutes Tool. Und ich muss sagen, das hat sich bei mir auch bewährt als Tool. Und was ich hinzufügen wollte, ist, dass ja, oft ist es ein sehr bestrittenes Thema, diese Bayer-Persona. Wie du gesagt hast, geht es im B2B nicht darum, die Hobbys zu ermitteln, sondern eher auch beispielsweise ein wichtiger Punkt, neben die, die du genannt hast, ist es für mich zum Beispiel, was für eine Rolle hat diese Persona im Buying Center?
Oh, gut, gut, sehr gut. Ja, stimmt, habe ich vergessen, ja.
Wie kann ich die ansprechen? Braucht sie zum Beispiel andere Personen, andere Informationen, um andere Teilnehmer im Buying Center von unserer Lösung zu überzeugen? Im B2B ist es schon sehr komplex. Also das Entscheidungsprozess sozusagen und der Einkaufsprozess sind mehrere Personen einbezogen und das ist ein wichtiger Punkt. Und was wir auch zum Beispiel, ich habe auch so eine Art Vorlage entwickelt, was ich auch da drin zum Beispiel sehe, sind auch, was sind die Hindernisse, dass diese Person hat, warum hat sie bis jetzt unsere Lösung, unser Produkt noch nie eingesetzt, weil dann kann man schon gleich Gegenargumenten formulieren und entwickeln, die zum Beispiel auch der Vertrieb dann in Gespräche reinbringen kann. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist es, dass wir formulieren auch schon die USP und die UVP in der Persona auf Basis eben von dieser Info, die du erwähnt hast, was für ein Problem hat die Persona, also wann macht sie einen guten Job? Da drin die Frage zu, also die Antworten zu finden und eben entsprechenden Antworten auch die USP gerade für diese Persona zu entwickeln, hat sich sehr bewährt, weil dann kommt es rein, in was du genannt hast, in das, also wenn ich dann die Customer Journey habe, mache ich das Content Mapping beispielsweise und dann kann ich eben auf den Customer Journey den Content genauso auslegen, wie gerade die Personas in diese Phase der Customer Journey auch braucht. Genau, also und was ich auch hinzufügen würde, ist es, dass zum Beispiel, du hast Desktop Research auch genannt, wir haben, also ich finde zum Beispiel jetzt die KI, um ein Buzzword wieder aufzunehmen, ist es auch sehr hilfreich zum Beispiel, wenn es darum geht, solche Info über die Personas herauszufinden, weil sie ja Zugriff auf alle Studien, die es bis jetzt gibt, zum Beispiel in einem gewissen Bereich oder so, und kann dir schon sehr gut helfen, sehr schnell an ein paar Basisinformationen. Dann für mich, aus meiner Erfahrung, ist es aber dann extrem wichtig, diese Daten zu validieren, auch, wie du gesagt hast, in Interviews mit bestehenden Kunden zum Beispiel. Das sind die besten Lieferanten von Insights für die Bayer-Personas aus meiner Perspektive.
Es wird halt leider Gottes immer noch zu wenig gemacht, ne? Also es geht immer noch, auch jetzt in 2024, geht es ja auch immer noch mehr so nach Bauchgefühl. Da haben aber dann auch einige Anbieter, die ja auch Bayer-Personas, sagen wir mal, kostenlos anbieten zum Ausfüllen und bla, haben ja da auch so ein bisschen diese Bayer-Persona an sich in Verruf gebracht, ja, weil du hast einen One-Pager, wo dann wirklich draufsteht mit einem Bild, ja, Name, Vorname, Schlag mich tot und tralala, die relevanten Daten fehlen und jeder denkt, so, das ist jetzt eine Bayer-Persona, danke, mach danach mal Marketing. Haha, toll. Jetzt, sagen wir mal, bei deinem Beispiel, ne, oder du arbeitest, nennen wir mal das Kind beim Namen, bei der Paulsberge, gell, Stromanbieter, das ist ja dann auch sehr schwierig, da Marketing zu betreiben. Da hilft mir die Persona ja auch relativ wenig. Was mir jetzt da hilft, ist, wie viele Personen sind im Haushalt, nach was guckt denn die Person, wenn ich jetzt mal vom privaten Sektor ausgehe, ne, guckt sie eher nach einem günstigen Preis oder nach Öko-Standards, ja, wird Strom nachhaltig gewonnen, Wie ist das Ganze aufgebaut? Ist das seriös? Ich brauche ja jetzt mittlerweile mehr denn je zu meinem Stromanbieter auch einen Trust-Faktor. Ich muss ihm ja vertrauen, dass der Anbieter in den nächsten 2 Jahren noch existiert. Die sind ja alle in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Hälfte davon gibt es gar nicht mehr. So, dann bist du beim Grundversorger, der 80.000% teurer ist. das sind ja alles so Fakten, die da noch mit reinspielen müssen, wo du ja dann auch Argumente haben musst. Dann hast du ja auch wieder das, was du in der Bayer-Persona gesagt hast. Die Hindernisse, warum wechselt er jetzt zum Beispiel nicht? Kann ich damit Gegenargumenten kommen? Bin ich seriös? Bin ich so sichtbar, dass ich als seriöser Anbieter wahrgenommen werde? Werde ich als regional, gut, bei Pfalzwerken liegt es jetzt schon im Namen mit der Regionalität, aber werde ich als regional wahrgenommen, werde ich als nachhaltig wahrgenommen, etc., etc., etc. Das ist ein sehr langer Prozess, auch ein sehr langer strategischer Prozess, aber auch in der Content-Erstellung. Das ist extrem langwierig, bis da dann auch was rauskommt, oder?
Ja, definitiv. Also was du aber ansprichst, ist es in der Tat B2C. Bei B2B ist es also ähnlich, aber und ich würde mal sagen noch komplexer, und du brauchst definitiv aber wirklich diese Insights. Und diese Insights, also wenn du wirklich für dich ein vernünftiges Set an Informationen hast, ich würde mal sagen, die sind wirklich Gold wert, weil dann schießt du nicht ins Leere so ungefähr und wartest du auf dein gutes Glück, dass du auch die Leute so triffst, sondern gehst du wirklich strategisch vor. Du kennst deine Zielgruppe und du weißt, wie du die ansprechen. Du weißt, wo der Schuh drückt, und du weißt, welche Informationen du genau liefern musst in diese Phase, damit der überhaupt dich wahrnimmt, damit er überhaupt dich als vertrauenswürdig annimmt, damit er überhaupt auf dich zukommt und nach mehr Informationen fragt, und damit der Vertrieb überhaupt ins Gespräch steigt. Und auch für den Vertrieb eben, der hat dann schon eine Grundlage an Informationen, was die Leute überhaupt brauchen, wie sie ticken, was sie für einen Mehrwert von so einem Produkt halt erwarten. Und da hast du ganz andere Voraussetzungen, als wenn du jetzt gar keine Ahnung hast, was die Person denn überhaupt braucht und warum sie denn auf dich überhaupt zukommt. Also du bist viel mehr vorbereitet und du, wie gesagt, du schießt nicht ins Leere, sondern weißt genau, was dein Ziel ist und wie du die Person eben abholen kannst. Und das ist das entscheidende Punkt, also dass du informiert bist. Besonders jetzt, wo du, diese Online hat auch dazu bewirkt, dass es immer mehr Quellen, Informationen hat, und die Kunden kommen ja nicht ahnungslos auf dich zu, die machen sich ja auch viele Gedanken. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Zahl es war, aber wie viele Online-Touchpoint hat ein B2B-Buyer jetzt beispielsweise, bevor er überhaupt denn zum Hörer greift und die Firma anruft, ja, 7, sagst du?
7. Ja, habe ich gerade meine Kamera gehalten, es sind 7, das kenne ich noch auswendig, das wurde mir im Studium richtig eingeprügelt.
Ja, genau, und deshalb, ich meine, wenn du dann ins Gespräch steigst, ist dein Gegenüber schon informiert und weiß schon, worum es geht. Deshalb muss es richtig zur Sache gehen, sofort und schnell, sonst hast du ihn verloren. Und je mehr Informationen du hast und je vorbereiteter du bist, desto erfolgreich wird es dann das Ganze sein. Und das ist eine Aufgabe vom Marketing.
Ja, also immer schön finde ich auch, ist mir jetzt schon häufiger untergekommen, zwar jetzt im B2C-Sektor, ich war dann quasi der Customer, aber ist auch schön, du hast ja gerade gesagt, wir kommen mit einem anderen Informationsgehalt in Gespräche, und immer schön, wenn dann irgendein Businessmensch mir was verkaufen möchte, ich es aber ganz genau besser weiß, er mir trotzdem das Gegenteil sagt, ich aber weiß, dass er gerade lügt, weil er einfach nur was verkaufen will, ja? Aber gar nicht weiß, wer ich bin, weil er sich mit mir als Kunde gar nicht beschäftigt hat, wo er eigentlich genau wissen müsste, dass die Information, die er gerade falsch wiedergibt, richtig im Internet steht. Das hat jetzt nichts mit mir als Person zu tun, aber mit mir als Kunde. Da mache ich mir immer einen Spaß draus. Ne? Da verarsche ich die am Telefon bis dort hinaus. Es ist einfach ein tolles Gefühl. Ich müsste es mal aufnehmen. Das ist ganz toll. Aber um da nochmal dir dann die andere Frage zu stellen, jetzt im B2B-Sektor. Wie wichtig findest du, und ich habe die Frage schon sehr oft gestellt in vergangenen Folgen, wie wichtig findest du den Stellenwert des Zusammenarbeitens in dem Hinblick zwischen Vertrieb und Marketing?
Also für mich ist es essentiell. Es ist ein Erfolgsfaktor im Grunde genommen von der ganzen Marketingarbeit, wie ich vorher kurz angedeutet habe. Für mich geht es wirklich von oben nach unten, also von den Unternehmensstrategie und den Unternehmensziele hinunter bis zum Vertriebsstrategie, auf die dann die Marketingstrategie auch aufbaut. Also insofern ist für mich die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb essentiell, weil wir müssen Zusammenarbeit, unsere Arbeit muss aufeinander abgestimmt sein, damit wir überhaupt erfolgreich sind. Aber was ich nicht gut finde, ist es, wenn beispielsweise jetzt Marketing unbedingt oder bedingungslos dem Vertrieb zugeordnet ist. Weil, wie gesagt, also für mich gehört Marketing genauso gleichgestellt wie Vertrieb, genauso in der Führung des Unternehmens rein, weil es bedient auch andere Ziele und andere Abteilungen, die also nicht nur der Vertrieb sind. Also die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb ist am naheliegendsten, würde ich mal jetzt behaupten. Aber nichtsdestotrotz muss das Marketing auch die Flexibilität und die Freiheit haben, seine Arbeit und seine Strategie so auszulegen, wie es das für richtig hält, sage ich mal so, wenn es deine Frage beantwortet.
Ja, aber es ist ja auch, also dazu ergänzend, es ist ja auch in dem Hinblick essentiell, der Vertrieb ist an der Quelle, was Informationen angeht, weil der Vertrieb redet mit Kunden, mit potenziellen Kunden, aber auch mit Kunden, die abspringen, ne, und fragt, warum, wieso, weshalb. Und diese Informationen müssten in einer idealen Welt ins Marketing laufen, damit Marketing anhand der Informationen, die er vom Vertrieb bekommen hat, entsprechend agieren kann und auch Marketing dann betreiben kann. Weil wenn er dann mit, also wenn Beispiel jetzt, ne, 20 Kunden wandern ab aus demselben Grund, dann kann ja das Marketing, wenn die Information ans Marketing herangetragen wurde, schon mit Gegenargumenten kommen, Gegenargumente ausarbeiten in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Geschäftsführung, Produkt etc. pp., damit so ein Szenario überhaupt nicht mehr entsteht. Und da ist halt wirklich die Zusammenarbeit, also auch, wie du auch schon gesagt hast, wirklich essentiell. Diese Silos, die wir haben, das sage ich auch schon immer öfter, die müssen einfach aufgebrochen werden. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen an einen Tisch, wir müssen uns nicht bekriegen, sondern wir müssen an einem Strang ziehen. Weil also Marketing, auf Deutsch Absatzwirtschaft, ne? Deswegen heißt die Zeitschrift auch immer nur so, du musst ja den Absatz fördern. Und wie förderst du den Absatz? Na, wenn du mit dem Vertrieb zusammenarbeitest. Komisch. Also es könnte so einfach sein. Aber warum ist das immer noch anders? Weil, du bist jetzt auch schon seit 18 Jahren im B2B. Warum ist das immer noch so im deutschen Mittelstand, dass Vertrieb und Marketing eben nicht an einem Strang ziehen?
Also ich glaube, dass es sich schon ändert. Also das ist in der Tat etwas, was aus meiner Perspektive doch sich geändert hat. Also ich denke, dass es immer mehr und mehr, wo die Leute wirklich erkennen, dass man zusammenarbeiten muss, um irgendetwas zu erreichen. Aber ja, also die Frage zu beantworten, finde ich immer schwierig, weil meiner Meinung nach ist es eben so, dass immer noch nicht so ganz klar ist oder allen Beteiligten ganz klar ist, was das Marketing kann und was das Marketing überhaupt muss. Und das führt dazu, dass die Leute dann unterschiedliche Vorstellungen auch haben. Und dann kannst du Glück haben und dass zum Beispiel ein Vertriebsleiter, der auch so im Marketing Gedanken schwebt sozusagen und dieses Verständnis für hat und dann hast du halt Glück. Oder du hast eben einen Vertriebsleiter und auch eine Geschäftsführung, die meinen, die brauchen das Marketing überhaupt nicht. Und dann reduziert sich das Marketing eben auf diese Malen nach Zahlen und Schönheitsreparaturgeschäft sozusagen. Ich denke, das hängt wirklich sehr stark damit zusammen, dass wir noch nicht geschafft haben, ein gemeinsames Verständnis für Marketing zu in den jeweiligen Unternehmenkontext. Und wenn es eben nicht so allen klar ist, dass Marketing in der Tat dazu beitragen kann, den Umsatz zu steigern und auch in Zahlen gemessen werden kann, dann ist es schwierig und dann weiß auch nicht der Vertrieb, warum er das überhaupt einbinden soll.
Jetzt, wunderbares Stichwort, du hast gesagt, Marketing in Zahlen messen. Ich stelle mal jetzt die Behauptung auf, könnte jetzt gleich eine kontroverse Diskussion werden, ich bin gespannt, ist ja alles spontan hier im Podcast. Ich stelle die Behauptung auf, dass du Marketing gar nicht mehr so in Zahlen messen kannst, wie du es noch vor 10 Jahren hättest tun können. Eben weil, auch im B2B gibt es jetzt immer mehr Communities, die du bespielst. Auch jetzt auf LinkedIn, aber jetzt auch in verschiedenen Gruppen, auf eigenen Tools wie jetzt School und wie sie alle heißen. Du baust dir eine Community auf, mit der du dich austauschst, mit der du an Produktideen feilst, mit der du in Interaktion gehst, wo du auch Beta-Tester hast etc. pp. Das gibt es mittlerweile sogar auch im B2B. Also du baust dir da eine Community auf. Ich persönlich finde es dann sehr schwer bis gar unmöglich, das in irgendeiner Form zu messen. Wie siehst du das?
Also ich sehe das nicht so ganz so. Ich denke, was du jetzt genannt hast, ist ein Kanal, eine Möglichkeit, eine Disziplin, sage ich mal, vom Marketing, also Community Management, das du angesprochen. Also es ist ja eine Möglichkeit, aber wenn wir, sage ich mal, die klassische Kanäle und die klassische Möglichkeiten aufnehmen, finde ich, es ist definitiv machbar, die Marketingmaßnahmen zu messen. Und das sollten wir auch dringend tun, weil das trägt dazu bei, dass wir intern auch zeigen, was wir können und was unseren Beitrag denn überhaupt ist. Also weil du kennst ja unsere Geschäftsführer, also du kommst am besten mit Zahlen dran. Da gibt's nichts Besseres, als wenn du kommst und sagst, guck mal, du hast mir so und so viel Geld gegeben für diese Kampagne, das waren unsere Ziele, das ist, was wir erreicht haben. Und ich denke, indem du das messen kannst und die Ergebnisse zeigen kannst, wirst du irgendwie einen Impact erzielen, wirst du wirklich deinen Stellenwert quasi behaupten können. Wenn nicht, dann ist es schwierig. Es gibt definitiv Sachen, die meiner Meinung nach schwierig zu messen sind, wenn du an die Marke arbeitest. Bekanntheit und Sichtbarkeit sind immer so große Begriffe, die du so einfach nicht messen kannst. Da musst du dir ganz gut überlegen, die herunterzubrechen in kleinere Einheiten und kleinere Steps, die du dann nach und nach messen kannst. Aber definitiv sollten wir messen, wir können messen. Wir müssen uns dann natürlich überlegen, wie es vernünftig ist. Nicht, dass der Aufwand vom Messen jetzt mehr ist als das Ergebnis daraus. Aber ich habe zum Beispiel ein super schönes Beispiel, Messen. Also in der Tat ja, Ausstellungen und Messen. Also ja. Das ist ein super, also das ist immer noch teilweise so, dass du kommst und die Leute, ja, wir gehen mal zum Messen. Zu der Messe, wir machen mal hier einen Stand und gucken wir mal, was rauskommt. Jo, kannst du machen, musst du aber nicht. Also das wird dir nirgendwo bringen. Und wenn du dann dich wirklich gezielt zum Beispiel anschaust, wer stellt dann jetzt überhaupt aus? Wer kommt alles an Besucher? Wie viel Prozent der Besucher, die kommen, sind unsere Zielgruppen, passen 90% zu unseren Zielgruppen? Dass ich zum Beispiel Ziele vornehmen, wie viele Gespräche müssen wir am Tag führen, mit wie vielen Zeitschriften und Redakteuren sprechen wir auf der Messe. Wenn du dich klare, also wie man so schön sagt, smarte Ziele setzt und dann die messen kannst, dann kommst du nach Hause und hast du schon mal ein ganz anderes Ergebnis, als wenn du jetzt hingehst und gar keine Ahnung hast, was du da überhaupt erreichen willst. Auch alleine zum Beispiel die Zielsetzung von, lass uns beobachten, wie die Wettbewerber auftreten. Was für Botschaften bringen sie mit? Was für Produkte stellen sie aus? Wie präsentieren sie sich? Alleine das bringt viele Erkenntnisse mit, alleine auf beispielsweise Pressekonferenzen zu gehen vom Wettbewerber, bringt dir so viele Erkenntnisse und Insights, als wenn du jetzt, wie gesagt, ahnungslos dich auf die Messe begehst und gar kein Ziel hast. Und so müssen wir mit alle Maßnahmen machen. Also genauso mit Online-Kampagne. Das ist das Wunderbarste an die Online-Kampagne, kannst alles messen.
Ja, da kriegst du ja wirklich alles raus, ne? Wie viele Leute haben auf welchen Link geklickt? Am besten noch, wenn du es gescheit trackst, kannst du mit einer Mail-Heatmap auch noch gucken, wo klickt das Ganze, also wo liest der, ne? Da gibt es ja das Z-Schema und das F-Schema, habe ich auch schon mal erklärt. Kannst du auch für E-Mail-Links benutzen. Da kannst du ja wirklich die Engagement Rate, die Öffnungsrate, die Bounce Rate, Soft Bounces, Hard Bounces, da kannst du alles messen. Ja, okay, da kriegst du es halt dann schon hin. Messen ist auch echt ein gutes Beispiel. Ich war ja jetzt letztens auf der Light and Building. Die Messe ist nicht tot. Also es lebt immer noch die Messe und ja. Du guckst wirklich, was macht denn Kunde A, was macht Kunde B, wie betreiben die ihren Stand, wie betreiben die ihren Stand, wie machen die Marketing auf der Messe und wie machen die anderen Marketing auf der Messe. Und das Lustige ist, ich war da ja mit Mikrofon unterwegs und habe auch meinen Badge ans Mikrofon da geklebt, ne, mit Kevin allein im Marketing, ne, und war am Eingang und hatte das Mikrofon draußen und jeder hat mich für Presse gehalten und hat mich durchgewunken. Und wenn du den Leuten dann mal das Mikrofon unter die Nase hältst, da sprudelt es einfach nur so aus den Leuten raus. Es ist herrlich. Also das ist dann auch nochmal so ein bisschen der Marketingfaktor. Halt den Leuten einfach mal ein Mikrofon unter die Nase und die fangen an zu reden. Nur mal so als Tipp. Finde ich geil.
Schön. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass Messe in der Tat ein super, super Ort sind für so einen Austausch.
Ja, und es war voll. Also es ist nicht so, dass Messe ist tot, sondern wirklich lang lebe die Messe. Für einen Montag, ich war an einem Montag da, das ist der Wahnsinn, wie voll das war. Also an dem einen Stand waren, ich meine, gut, der Stand war auch, glaube ich, 1200 Quadratmeter groß, 350, 400 Leute in dem Moment, wo ich da war, wenn man mal so grob durchzählt, ist der Hammer. Also war wirklich der Hammer. Ja. Da kannst du natürlich auch ein paar Sachen messen, ist es klar. Und dass da Messe auch im B2B sehr vertriebslastig ist, ist auch klar. Ich habe aber auch mit Marketingleiter gesprochen. Da ging es halt wirklich auch, wie sieht der Stand aus? Wie betreiben die Marketing? Was macht die Konkurrenz? Denn wie du auch gerade gesagt hast, und gehst mit den Erkenntnissen dann einmal hin und sagst, okay, entweder ich mache das nach. Also da haben wir dann wieder das MeToo. Oder aber ich optimiere dann das und bekomme neue Ideen und Impulse von der Konkurrenz. Es ist halt nun mal so, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Mal so 5 Euro ins Phrasenschwein geschmissen, aber es ist halt nun mal so.
Ja, genau. Also ich bin der Meinung, also die Messen sind auch wirklich ein super Beispiel und ein super gutes Instrument im B2B. Also viele hatten gedacht, mit Corona-Zeit ist die Messe tot, aber so ist es nicht. Im Grunde genommen ist es eine kleine Abbildung vom Markt auf einen gegebenen Raum. Bildest du in 2-3 Tagen den kompletten Markt ab? Und wo kriegst du so schnell Informationen über alle Player im Markt? Also gehst du hin, 2 Tage hast du alles dabei, was du dir vorstellst. Du kannst auch dort beispielsweise Besucher befragen. Und nach den Motive fragen. Also es gibt mega viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit sogar die Messe als Instrument für die interne Kommunikation genutzt, um unseren Mitarbeitern zu zeigen, wie der Markt tickt, was für Produkte unterwegs sind, dass sie sehen, wie wir uns präsentieren als Firma. Zum Beispiel Produktionsmitarbeiter, die nicht die Möglichkeit haben, jetzt oder nicht viel Kontakt haben mit den Kunden und sprechen mit dem Markt, die mitzunehmen. Sie könnten sich die Produkte der Wettbewerber sehen, haben sofort gesehen, ja, guck mal, das können wir besser als die, guck mal, wie die das machen. Und auch zum Beispiel konnten sie auch die Endprodukte sehen, in dem unsere Produkte eingebaut waren. Und das Das wirkt schon Wunder, sage ich mal so. Wenn er wieder an die Maschine ist, an die Fräsmaschine, dann weiß er, warum er den ganzen Tag gut fräsen soll oder gut schweißen soll, weil der weiß, wo das Teil hinkommt. Und wenn es einen Fehler gibt, dann ist das ein Problem. Und das, also auch da zum Beispiel die Messe im B2B nutzen, hat sich schon bewährt. Also
nur mal das so. Finde ich aber ein sehr schönes Statement. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Die Messe ist eine kleine Abbildung des Marktes. Wenn ich mir das mal so überlege, ja, es stimmt. Mhm. Ich habe es ja auch auf der Light and Building gesehen. Ja? Also was da alles ist, das ist ja die Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik. Ja, alles, was Rang und Namen hat. Ne? Mhm. Also da kannst du wirklich mal hingehen und kannst dir angucken, wie macht es die Konkurrenz. Ja, es ist die kleine Abbildung des Marktes. Das finde ich.
Du hast die Verbände, du hast meistens auch politische Vertreter, wenn da zum Beispiel politische Themen eine gewisse Einfluss drauf haben. Also du hast alles, was du sonst auf dem Markt halt hast. Du hast andere Lieferanten, du hast die Kunden, du hast die Wettbewerber, du hast alles.
Aber auch jetzt, was du gesagt hast, mal die Messe als internes Kommunikationsinstrument zu nutzen, finde ich auch sehr spannend. Ne? Also wenn man das einmal so nimmt, also wenn man mal drüber nachdenkt, ist es logisch, ja, und dann nimmst du einmal die ganze Belegschaft mit und sagst, guck mal, hier, das ist unser Stand, so präsentieren wir uns, das sind unsere Werte, das und das sind unsere Ziele, das und das sind unsere Konkurrenten, damit mal jeder, auch der damit überhaupt nichts zu tun hat eigentlich in seiner täglichen Arbeit, mal ein Feeling dafür bekommt, wie ist denn unser Standing am Markt und was macht das Marketing überhaupt den ganzen Tag, um so ein Standing zu haben oder um das Standing auszubauen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, der Ansatz. Ne?
Ja, das, also ich muss sagen, in der Tat, das Feedback, das wir hatten, das war wirklich genial, weil du hast wirklich die Leute gesehen, die so ein Funkel im Auge, weil du diese Leute, wie gesagt, die haben meistens gar keinen Kontakt nach außen, und zu sehen, warum es so wichtig ist, dass sie ihre Arbeit gut machen, das sehen sie dann. Also es ist ein bisschen wie dieser Spruch, oder? Wenn du ein Schiff bauen willst, ruf nicht alle Leute zusammen und gib denen ein paar Hammer und Werkzeuge, sondern die Sehnsucht nach dem weiten Meer musst du her hervorrufen. Und genau so ist es ein bisschen mit dieser Aktion. Also du zeigst denen, der Endkunde, die Endprodukte, du zeigst denen eben, was am Ende des Tages ihre Arbeit für einen was ihre Arbeit bewirkt, und das widerspiegelt sich zurück in ihre tägliche Arbeit in einer Art und Weise, die wirklich Wunder wirkt.
Und dann kommen wir wieder zum Anfang, und zwar zum Titel auch dieser Podcast-Episode, und dann wird das Marketing von Malen nach Zahlen zum Wachstumstreiber.
Yes.
Eigentlich auch geil, ne? Also, dann kommen wir doch mal zur Abschlussfrage. Ich habe zwei Abschlussfragen an dich. Wie siehst du denn die künstliche Intelligenz, wir haben sie schon mal kurz angesprochen, dann im B2B-Marketing? Wird sie uns helfen?
Also definitiv, also davon bin ich fest überzeugt. Also ich denke, ich habe auch einen super Satz gehört in einem anderen Podcast. Man macht sich ja viele Sorgen, ob die künstliche Intelligenz uns als Marketier ersetzen wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass das nicht der Fall sein wird. Ich sehe das eher als Helfer. Und der Satz in diesem Podcast war, also es geht nicht darum, also oder Marketeers ohne künstliche Intelligenzfähigkeiten werden von Marketeers mit künstlichen Intelligenzfähigkeiten ersetzt.
Ja, genau.
Und deshalb, ich denke, dass, wie gesagt, ich sehe das als eine riesige Hilfe. Wir müssen offen bleiben für Neues. Wir müssen uns einfach auf dem Laufenden halten mit den Möglichkeiten und für uns tagtäglich prüfen, wie wir die Arbeit uns leichter machen durch diese kleinen Tools, die teilweise auch noch ganz kostenlos sind.
Ja, also ChatGPT in seiner Grundfunktion ist immer noch kostenlos und du hast ja auch mittlerweile andere Sachen oder Microsoft Copilot zum Beispiel, ist ja auch zumindest in den Grundzügen kostenlos, ja, da bezahlst du quasi mit den Daten, aber wer sind wir im Marketing, das nicht zu nutzen? Ich sehe es ja auch als Wachstumstreiber, als Beschleuniger, als Inspirationsquelle. Gibt ja auch mittlerweile schon KI-Radios, ja, du kannst ja die Stimme mittlerweile klonen und so weiter. Aber davor habe ich persönlich auch keine Angst, weil ich sage da ganz ehrlich, wenn ich anfange mit meinem Dialekt, gell, das kann KI. Also weil ich kann das, von jetzt auf gleich kann ich das umschwenken und das ist überhaupt kein Problem, gell. Also das geht, KI schafft es. Also ich will es nur mal sagen. Dann kommen wir mal zur zweiten und wie ich finde sehr wichtigen Abschlussfrage. Du bist ja Italienerin. Pizza Hawaii, ja oder nein?
Nein, geht gar nicht. Geht gar nicht. Das ist keine Pizza, nee. Da steige ich aus, Kevin. Das tut mir leid.
Ich muss es dir sagen, es ist einer meiner Lieblingspizzen. Es tut mir leid. Tut mir leid.
Da muss ich mich hier die Beziehung nochmal ganz gut überdenken.
Nee, aber was ich auch, wenn wir ganz kurz dann über Pizza reden, was auch sehr lecker ist, was ich auch sehr mag, ist die klassische Pizza mit Tomate, Mozzarella und Basilikum.
Da bin ich dabei.
Das finde ich auch sehr toll.
Es ist, weißt du, Die Kunst der italienischen Küche, finde ich, ist mit wenigen Zutaten etwas wirklich Köstliches zu zaubern. Du hast teilweise Gerichte, die wirklich sehr, in Anführungszeichen, arm sind. Also die sind wirklich mit sehr wenigen Grundzutaten, aber trotzdem das Endergebnis ist...
Es schmeckt so lecker, die richtige, authentische italienische Küche. Oh, das ist ein Traum, könnte ich mich reinlegen, ehrlich. Dann würde ich sagen, wenn wir uns mal in live treffen, wir gehen mal Pizza essen. Und dann, ich bestelle keine Pizza Hawaii. So viel kann ich versprechen.
Ja, das ist aber versprochen, ne? Sonst.
Ida, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute diese Podcast-Folge gestaltet hast. Danke, danke, danke.
Ja, vielen Dank dir, Kevin, dass ich dabei sein durfte.
An meine Hörerinnen und Hörer, welchen Stellenwert hat denn bei euch das Marketing im Unternehmen? Schreibt mir doch mal gern eure Meinung zu dieser Podcast-Folge in einen LinkedIn-Kommentar oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Ihr könnt auch sehr gerne mit mir sprechen, ist überhaupt kein Problem. Bucht euch doch gerne einen Termin über meinen Meeting-Link my.meetago.com/kevinalleinemarketing. Ich würde sagen, wir haben es an der Stelle. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.